Ich danke für die Einladung und die freundlichen Worte und will Ihnen dieses Thema der Kinder suchtkranker Eltern heute Abend nahebringen. Das ist im Grunde das Thema übergeordnet Kinder psychisch kranker Eltern. Also wir haben schon oft das Problem, dass schon nicht mal klar ist, der Bevölkerung und auch den Fachkräften manchmal, Sucht ist eben auch eine psychische Störung und zwar eine ganz besondere. Und darauf werde ich heute eingehen. Und das Zweite ist, eine Sucht kommt selten alleine, werden wir auch sehen. Also wenn wir suchtkranke Eltern haben, dann haben wir oft auch solche, die auch noch andere psychische Störungen haben oder unter diesen leiden. All dem sind die Kinder gegenüber exponiert, teilweise viele Jahre, teilweise die ganze Kindheit und Jugend, weil unsere Suchthilfesysteme nicht so gut funktionieren, was die Erreichung der Suchtkranken angeht, insbesondere im Bereich Alkohol und Tabak. Im Bereich Drogen sind wir, also illegalisierte Drogen, sind wir sehr gut. Aber mit diesem im Grunde justiziellen Vorschlaghammer, also die Leute, die krank sind, drogenkrank sind, im Grunde dann noch obendrein mit dem Strafverfolgungssystem zu verfolgen. Das macht nicht unbedingt gesund. Ja? Und das sind so die Themen, die ich Ihnen heute präsentieren will. Ich zeige Ihnen am Anfang einen kleinen Film, das haben wir schon technisch vorbereitet. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Der heißt, es ist ein französischer Film, La Mer à Boire, aber keine Angst, es wird kein Wort Französisch gesprochen. Wir haben Bilder und wir haben Ton, das ist alles. Ne? Und ich will Sie bitten, eingangs einfach mal auf diesen relativ kurzen Film, ich glaube, wir haben 3 Minuten, wenn ich es richtig weiß, hier zu achten und zu schauen, ich sage es Ihnen gleich genau, ich muss jetzt nur mal die Technik hier gerade hochfahren. Achten Sie mal, wir sehen hier eine junge Frau und Mutter offensichtlich und einen Jungen, also 4, 5 Jahre alt. Achten Sie mal einfach, was die machen und achten Sie besonders auf den vorletzten Blick des Jungen. Was der vorletzte Blick ist, werden Sie erst wissen, wenn Sie den letzten gesehen haben. Also achten Sie auf alle Blicke. Ja. So, also das war so ein emotionaler Teaser am Anfang. Wir müssen das leider machen bei diesem Thema, ein bisschen emotional kommen, weil es so viel Abwehr gibt gegen dieses Thema. Das mit dem vorletzten Blick, das war dieses Kontrollieren, wie geht's der Mama, ne? Hat das schon gewirkt, was ich ihr gegeben habe? Und diese betroffenen Kinder, die wissen eben sehr viel Details, ne? Wie das funktioniert, was man tun muss, damit es der Mama besser geht. Die könnte natürlich auch depressiv und alkoholabhängig sein, das wissen wir jetzt gar nicht. Ne? Aber zum Beispiel, dass sie die Tasse mit zwei Händen festgehalten hat, ne? Das ist schon ein deutliches Anzeichen. Das hat was mit Zittern und mit Tremor zu tun. Und der kleine Junge weiß da schon Bescheid. Wenn die Mutter also besonders zittert, dann braucht sie auch wieder eine Dosis. Ne? Das soll das Thema sein, was ich Ihnen heute zeige oder vorstelle in diesem Bereich. Wir lassen das jetzt mit den Filmen mal sein. Es gibt sehr viele gute internationale Filme, deutsch nicht so ganz viele, obwohl das jetzt auch zunimmt, die man dann auch einsetzen kann in der Arbeit mit den Eltern, Motivierung oder Information oder Psychoedukation der Eltern, auch mit Jugendlichen. Thema, ich gehe jetzt mal hier aus der Ecke raus, Thema, dass ich das mit diesem Vergifteten und Entgiftung gewählt habe, das sind natürlich Suchtfachbegriffe, über die wir als Suchtleute Bescheid wissen. Ne? Also wir wissen, es geht um toxische Stoffe und man muss entgiften, wenn eine Abhängigkeit herrscht. Und wir haben natürlich diesen interessanten Bezug zur Kindheit. Das werden Sie unterwegs sehen, das fängt auch schon pränatal an. Ne? Also trinkende Mütter oder trinkende Schwangere, ne? Die dann Mütter werden. Oder drogenkonsumierende Schwangere. Das ist wirklich dann diese Toxizität, die sich auf das Ungeborene auswirkt. Also insofern hat diesen Titel, den wir uns hier gemeinsam ausgedacht haben, mit dieser vergifteten Kindheit, diverse Bedeutungen, die ich Ihnen nahebringen will. Es gibt aber auch, und das kennen vielleicht einige von Ihnen, hier diese Bücher von der Susan Forbitt, amerikanische Autorin, die diesen Begriff auch benutzt. Sie meint damit aber im Kern noch was anderes. Da geht es vor allen Dingen um narzisstische Mütter, die also durch emotionales Verhalten ihre Kinder zerstören, kaputt machen. Und das sind sehr populäre Bücher, die sind so in den 90er Jahren rausgekommen. Sind nicht verkehrt, sind interessant durchaus. Und noch eine historische Ebene weiter hinten sind so diese frühen Psychoanalytikerinnen, die dieses Thema entdeckt haben. Anna Freud, ja, die jüngste von Sigmund, die einzige, die wusste, was er macht, ja, die sozusagen sein Fach kannte. Und Melanie Klein, der bin ich nicht verwandt, die jüngste aus einer jüdisch-wienerischen Familie, ne, die die Kinderanalyse entwickelt hat. Alles wichtige Beiträge, aber all diese jetzt in dem Fall Frauen, waren auf die Psyche von Kindern spezialisiert, auch in dem Zusammenhang, was mit den Eltern los ist. Aber das Thema Sucht ist überall noch nicht aufgeschlagen. Da geht es dann um depressive Mütter, narzisstische Mütter. Und heute würde man sagen Borderline-Mütter, den Begriff gab es damals noch nicht. Ne? Aber mit Sucht hat sich immer noch keiner beschäftigt. Das kam erst wesentlich später und das zeige ich Ihnen jetzt. Ne? Obwohl das Thema natürlich schon immer da war mit der Sucht. Ne? Ja, die etwas Älteren von Ihnen kennen das. Das ist ein aggressiver deutscher Autokonzern, der diese Werbung mal gebraucht hatte. Ich will Ihnen damit nur deutlich machen, dass die Suchterkrankungen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in Familien über Generationen hinweg weitergegeben werden. Deshalb dieses läuft und läuft und läuft. Das heißt, wir haben ein hohes Risiko, wenn ein Kind in einer Familie mit einem suchtkranken Elternteil aufwächst, wie hoch die Zahlen genau sind, zeige ich Ihnen später, dass dieses Kind eben auch eine Suchterkrankung entwickelt, aufgrund vieler Faktoren und zusätzlich auch leider ein Risiko, dass dieses Kind eine andere psychische Störung entwickelt, insbesondere eine Angst oder eine Depression, weil das, was in diesen Familien geschieht, psychologisch gesehen sehr viel Angst erzeugen kann und auch sehr viel depressive Gefühle erzeugen kann. Also insofern, dass diese Kinder nicht nur Sucht entwickeln, dann später als Jugendliche, sondern oft schon in der Kindheit Angst oder Depression und auch noch andere Sachen, ist im wahrsten Sinne des Wortes logisch, also psychologisch. Ne? Und mir geht es im Kern darum, heute für Sie alle jetzt als Fachkräfte und als interessierte Bürgerinnen und Bürger diese, wir nennen das dann suchtspezifische Empathie zu entwickeln. Ne? Weil diese Kinder, über die wir reden, die erleben Dinge, die sich andere gar nicht vorstellen können. Und das muss man dann einfühlen können. Also in einer unserer Untersuchungen zum Beispiel war es so, dass die Kinder gefragt wurden, was war die schönste Zeit in ihrer Kindheit und Jugend? Und ein nicht unbeträchtlicher Teil, waren glaube ich so 15-18%, haben gesagt, die Zeit, als ich im Krankenhaus war. Das ist etwas, was Kinder normalerweise eher mit Schrecken erleben. Ne? Und wenn man sozusagen dann nachvollziehen kann, warum ein Kind diese Zeit im Krankenhaus als die schönste Zeit in seiner Kindheit ansieht, dann hat man schon ein gutes Stück dieser suchtspezifischen Empathie geleistet. Da kommen wir unterwegs zu. Ja, gucken wir mal also in dieses Thema hinein. Das Ziel ist natürlich, deshalb dieses Entgiften, ne, dass sozusagen bessere Hilfen geschehen, idealerweise Prävention. Oft muss es auch eine Behandlung sein, vielleicht auch eine psychotherapeutische Behandlung. Dass aber auf jeden Fall den betroffenen Kindern möglichst frühzeitig geholfen wird. Ich will Ihnen eingangs nochmal das Gesamtszenario darstellen. Wir reden also über psychische Störungen in der Bevölkerung. Das an sich ist ja schon immer noch stigmatisiert. Also psychisch Kranke haben es da im Grunde schwieriger als physisch Kranke. Man sieht ihnen ja auch ihre psychische Störung in der Regel nicht an oder zumindest lange nicht an. Und in Deutschland, das ist bei Ihnen wahrscheinlich nicht anders, ist immer ein gutes Drittel der Bevölkerung, wenn man in das letzte Jahr schaut, von irgendeiner psychischen Störung betroffen. Das ist jetzt gar nicht so sensationell, das hat auch nicht zugenommen. Ne? Also da müssen wir keine Pressemeldung draus machen, dass die psychischen Störungen zunehmen. Das war wahrscheinlich schon lange so hoch. Also ein gutes Drittel. Ne? Das heißt, bei diesem Drittel der Bevölkerung, die sind ja auch Eltern, kann sich das eben auf die Kinder auch auswirken. Wenn wir die psychische Krankheitslast der Bevölkerung uns anschauen, sind es im Grunde diese Big Four, also diese vier Krankheiten, die das meiste ausmachen. Das sind die Suchtstörungen, die affektiven Störungen, also das sind überwiegend Depressionen, die Angststörungen und die Persönlichkeitsstörungen. Ne? Die machen in der Summe gut drei Viertel aller psychischen Störungen in der Bevölkerung aus. Also wenn wir die kennen, dann wissen wir schon eine Menge über die psychische Krankheitslast in der Bevölkerung. Ne? Und hinzu kommt noch eine Spezialität. Die Suchtstörungen sind bei Männern die häufigste psychische Störung. Mit großem Abstand vor irgendwas anderem. Das heißt, das muss irgendwas mit Männern, mit Männlichkeit, mit Jungen, Sie sagen, glaube ich, Buben hier, ne? Also mit bubenspezifischer Sozialisation zu tun haben. Wenn wir uns auch unterwegs mal anschauen können. Das hier, was ich Ihnen hier zeige von René Magritte, belgischer Künstler, so frühes, mittleres 20. Jahrhundert, das hatte erstmal gar nichts mit Sucht zu tun. Ich habe es extra mal aufgelegt, da war die Mutter schwer depressiv. Das heißt also, auch bei dieser psychischen Störung sehen wir deutliche Schäden für die Kinder. Und Sie sehen schon hier eines der Hauptthemen in diesem Bild, nämlich das Phänomen der Parentifizierung. Also die Kinder geraten sehr schnell in Elternrollen hinein, übernehmen also elterliche Verantwortung, kontrollieren, passen auf, sorgen sich und kümmern sich und ängstigen sich und so weiter und so weiter. Das wirkt oft ganz gut nachvollziehbar, ist aber für die psychische Entwicklung der Kinder oft sehr schädigend, weil sie ihre eigentlichen Aufgaben, die sogenannten kindlichen Entwicklungsaufgaben, nicht erfüllen, also überspringen und im Grunde dann später Defizite haben, meinetwegen im emotionalen Bereich oder im psychischen Bereich. Ne? Also hier der René Magritte hat das ganz schön gelöst. Zum einen dadurch, dass er angefangen hat, nahezu zwanghaft zu malen, Bilder zu machen. Hat ja fantastische Bilder auch gemacht. Er hat sein Lebensthema immer wieder ausgedrückt, was ihn schon als Kind bewegt hat. Diese Probleme mit dieser Mutter, die so verändert war, ne? Die immer kurz vorm Selbstmord gestanden hat und die so wahnhafte Gedanken auch oft hatte. Und da ist ein Beruf draus geworden. Und das Bild zeigt noch ein zweites Phänomen, nämlich das der sogenannten Resilienz. Hatten Sie, glaube ich, auch schon Vorträge hier dazu öfters. Ne? Die Resilienz, also auf Deutsch die psychische Stressresistenz ist auch kein deutsches Wort. Also die seelische Widerstandsfähigkeit, wenn Sie es mal auf Originaldeutsch haben wollen. Also wir können aber sagen, psychische Stressresistenz, das ist ja auch verständlich. Ne? Und dieses Phänomen der psychischen Stressresistenz, also der Resilienz, ist ursprünglich tatsächlich an Kindern von Suchtkranken untersucht worden. Nämlich beginnend in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts auf Hawaii von der Emmy Werner, hat wahrscheinlich die Referentin da auch erzählt, die sich genau diese Kinder sozusagen ausgeguckt hat. Ja? Ja, und wenn wir jetzt so langsam fokussierter auf die Suchtstörungen kommen, auch da kann ich es Ihnen ein bisschen genauer zeigen. Erst noch mal ein bisschen historisch. Das Thema ist eben nicht neu. Ne? Wir können das bis in die Antike zurückverfolgen. Da gibt es Quellen, da steht schon drin, Trinker zeugen Trinker. Das ist jetzt nicht so differenzialdiagnostisch so toll, aber im Grunde gab es da schon diese Ahnung, dass da über die Generationen hinweg irgendwas weitergegeben wird. Das ist jetzt das älteste Zeugnis, was wir bisher gefunden haben, spätes 19. Jahrhundert, wo ein Künstler nun ganz bewusst auf die Situation des Kindes fokussiert. Hier also ein Mädchen, 6 oder 7 Jahre alt, der Vater will jetzt in die Kneipe gehen, den Wochenlohn vertrinken, ja. Und hier haben wir auch wieder das Phänomen der Parentifizierung. Also hier ist die eine Aufgabe, den Vater vom Kneipengang abhalten. Da hinten ist die andere Aufgabe, nämlich die Mutter gleich trösten. Alles Aufgaben, die nicht kindgerecht sind, nicht altersentsprechend sind. Und viele dieser Kinder, das finden wir auch in aktuellen Studien, werden dann auch Stunden später in die Kneipe geschickt, um den Vater wieder rauszuholen. Und das ist, wenn Sie das einfühlen, stellen Sie sich mal vor, der hat jetzt etliche Liter Bier getrunken oder Kölsch oder was auch immer es da gibt und Schnaps und das Kind muss ihn rausholen. Und das bringt uns zu der Kernemotion dieser Kinder, die auch alle immer, was auch alle immer wieder berichten in Forschungsarbeiten oder in Interviews, nämlich die Beschämung, wie schamhaft das ist, diesen dann sehr stark veränderten Vater oder respektive Mutter zu erleben, wesensverändert, vielleicht jetzt lallend oder aggressiv oder sonst wesensverändert und ihn wieder rauszuholen. Und wir sehen hier auch schon die Kernthemen. Unsere amerikanischen Kollegen, die dann mit dem Thema schon viel länger unterwegs sind, sagen dann Addiction runs in families, das ist dann diese Transgenerationalität. Ja, deshalb ist es dann am Ende in den Versorgungssystemen ein großer Fehler, ein Kunstfehler, sage ich auch, dass wir immer nur auf den einzelnen Kranken fokussieren. So als ob der keine Familie hätte oder keine Kinder. Ja, das ist in unserem Versorgungssystem, Krankenversicherung, Rentenversicherung so, bei Ihnen wahrscheinlich genauso. Ne? Also dieser, wir nennen das dann Individuumsfokussierung. Ne? Also als ob der einzelne psychisch Kranke keine Kinder oder keine Eltern hätte, ne? Und keine Partner. Und in dem Bild sehen Sie also dieses Phänomen der Parentifizierung. Familienkonflikte sind eben sehr häufig, Sie werden noch sehen, es geht hier sehr häufig mit sehr viel Aggression und Gewalt zu. Beschämung habe ich Ihnen schon gesagt und diese Kinder erleiden eben erhöhte Sucht- und Krankheitsrisiken, sicherlich überwiegend durch das, was da in den Familien geschieht. Also wir können dann etwas salopp sagen, die Generationengrenzen sind alkohollöslich, wir können auch drogenlöslich sagen, wenn hier nicht frühzeitig sozusagen irgendeine wirksame Art von Prävention oder Behandlung geschieht. In der praktischen Arbeit mit den Kindern wird sehr viel hier mit Kinderzeichnungen gearbeitet, die werden Sie nachher noch mal sehen. Das hat den Grund, dass die betroffenen Kinder, wenn die Eltern psychisch krank sind, sehr oft sowas wie Tabubewahrer werden. Das heißt also, diese Botschaft der Eltern, sprich nicht darüber nach draußen, mit übernehmen. Das hat auch wieder was mit Scham zu tun, aber auch mit Schuldgefühlen. Und die Claudia Black, die wir gleich kennenlernen werden, eine der ersten Praktikerinnen in den USA, die hat wie jede gute Sozialarbeiterin Kinder von Suchtkranken in die Gruppe gesetzt, in eine Gesprächsgruppe, und da sollten die reden. Und da hat kein Kind was gesagt. Und dann eben kam die Änderung der Methodik. Also das hier sind zum Beispiel 2 Bilder aus der Arbeit mit der Claudia Black, nämlich über Ausdrucksmethoden, expressive Methoden, ne? Zeichnen oder Bewegung oder Sport. Ne? Da erreichen wir diese Kinder am Anfang viel leichter als mit diesen eher kognitiven Methoden. Ne? Das ist also schon so ein erster Einblick. Wichtig ist natürlich, dass diese kindliche Erlebnisverarbeitung der elterlichen Suchtstörung und ihrer Folgen, dass das eben frühzeitig geschehen muss. Und ansonsten ist es so, dass diese Eltern von ihren Kindern eben sehr oft als angstauslösend, weil sie so wesensverändert sind, als unberechenbar, zurückweisend, kalt erlebt werden. Das heißt, neben diesem Phänomen der Parentifizierung, also sprich Kinder geraten in Elternrollen, manchmal auch in Großelternrollen, gibt es ein zweites Phänomen, was hier in den Familien geschieht, nämlich diese Volatilität. Volatilität heißt, wir haben ein schnell veränderliches Elternverhalten. Das ist so wie Achterbahn, können Sie sich vorstellen. Ne? Das heißt, das Elternverhalten, jetzt bezieht sich jetzt aber auf Sucht, nicht auf die anderen Störungen. Das Elternverhalten ist schnell veränderlich. Es gibt noch eine andere psychische Störung, bei der es ähnlich ist. Die kennen Sie möglicherweise, das ist Borderline. Da ist es aber im Begriff schon drin. Das heißt nämlich emotional instabil. Ne? Also eine Borderline-Mutter oder ein Borderline-Vater fährt eben auch Achterbahn in seinen Gefühlen, ne? Und Verhaltensweisen. Und bei den Kindern hier bei Sucht ist es eben mindestens genauso. Und das hängt zusammen damit, wie die Sucht funktioniert, nämlich die geschieht mit Intoxikation. Also das heißt, ich konsumiere und komme so in meiner Intoxikationskurve nach oben. Und mit jedem, wenn wir jetzt mal Alkohol nehmen, mit jedem Promille verändert sich mein Verhalten. Und die andere Kurve heißt dann Entzugskurve. Ich gehe dann runter. Und wenn ich dann in diesem Entzugsbereich bin, dann verändert sich auch mein Verhalten. Theoretisch würde das nicht auftreten, wenn wir nur Spiegeltrinker hätten. Haben wir aber nicht. Die haben wir in Süditalien, wenn es das überhaupt noch funktioniert. Ja? Aber da haben wir eine ganz andere Problematik. Aber zumindest hier in unseren mitteleuropäischen Ländern haben wir eher dieses Exzess-Trinken, Rausch-Trinken. Und das erzeugt dann bei den Eltern diese Volatilität. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir erleben, das zeigt die Forschung, bei den Kindern ganz überwiegend unsichere Bindungsmuster, wenn die Eltern suchtkrank sind. Gut 85% dieser Kinder, wenn sie eine suchtkranke Mutter haben, zeigen dann unsichere Bindungsmuster, und zwar überwiegend von diesem Typus unsicher ambivalent. Ja, die Kinder zeigen dann Vereinsamung sehr früh, sie reden mit keinem, oft noch nicht mal mit ihren eigenen Geschwistern. Ja. Depressivität, Vermeidung und auch Eskapismus, also das heißt Flucht. Flucht aus dem Alltag, aber auch so eine mentale Flucht, oft in Tagträumen und Fantasiegebäuden und so weiter. Alles Gründe, deshalb habe ich Ihnen das jetzt so ausführlich erläutert, dass die Frühintervention so wichtig ist. Also das wichtigste Bemühen sollte eigentlich sein, wenn wir ein suchtkrankes Elternteil mit Kindern haben, dass so früh wie möglich interveniert wird. Und wenn ich jetzt nur mal die Zahlen aus Deutschland nehme, aus dem Alkoholbereich, wenn wir also alkoholabhängige Eltern haben, dauert es im Schnitt 10 Jahre, bis mit diesen Eltern zum ersten Mal eine fachgerechte Behandlung gemacht wird. Also meinetwegen eine Beratung oder eine Suchttherapie oder eine Psychotherapie. Das ist dann in Bezug auf die Kinder schon mehr als die Hälfte einer Kindheit und Jugend. Da kann schon ungeheuer viel passieren. Und diese erste fachgerechte Behandlung muss ja noch nicht mehr erfolgreich sein. Das heißt, die kann ja erstmal sozusagen erfolglos sein. Und dann muss noch mal eine Behandlung und noch mal eine Behandlung und so weiter. Wenn die Elternteile bis dahin nicht, was ja ein Glück wäre, von alleine es geschafft haben oder mit einer Selbsthilfegruppe oder gestorben sind. Ne? Schauen wir mal weiter. Ich habe Ihnen die Claudia Black gerade angekündigt. Eine zusammen mit den anderen Kolleginnen, alle aus USA, überwiegend aus Kalifornien, die diese Arbeit begonnen haben. Das waren alle Sozialarbeiterinnen und Therapeutinnen, die mit suchtkranken Erwachsenen gearbeitet haben. Und die dann irgendwann mal entdeckt haben, übrigens hier sie, als sie zum ersten Mal schwanger war. So geht das dann. Ne? Das ist wie die Lorentzschen Graugänschen. Da wird man geprägt. Ne? So bin ich übrigens auch zu dem Thema gekommen. Meine Tochter ist jetzt 35 Jahre alt. Ne? Und damals war ich junger Psychologe in einer Klinik. Und da waren meine Frau und ich schwanger. Es hat immer böse Antworten gegeben, wenn ich gesagt habe, ich bin schwanger. Aber inzwischen wissen wir auch aus der Männerforschung, dass sich bei den Männern in der Schwangerschaft auch einiges verändert, hormonell. Also wir dürfen das inzwischen sagen. Also auf jeden Fall bei der Claudia Black war es so, ne? Sie war schwanger und sie hat auf einmal tatsächlich erkannt, meine Patientinnen und Patienten, also die Alkohol- und Drogenabhängigen, die haben doch auch Kinder. Und deshalb diese Hinwendung zu den Kindern. Und das ist so eine dieser typischen Kinderzeichnungen, die Sie hier sehen, die von diesem Jungen hier gezeichnet wurde. Das ist der Steve, der war damals 8 Jahre und der Vater war alkohol- und kokainabhängig. Die Mutter hat sich schon zur Abwehraggression bewaffnet im Rahmen des ehelichen Konflikts, der eben sehr oft stattfindet. Das ist auch ein bisschen USA-typisch, ne? Da haben wir Glück, dass das keine Pistole ist. Aber auf jeden Fall ist es also ein heftiger ehelicher Konflikt. Und was eigentlich interessant ist, ist dieser Junge hier. Weil er, wenn wir mit ihm reden, später vielleicht, er weiß das gar nicht, warum er das tut. Er tut das automatisch, sozusagen zwanghaft. Ne? Er geht in diese Rolle hinein, hier zu deeskalieren oder Frieden zu stiften oder sowas. Ne? Und das ist natürlich auf der einen Seite wieder was Parentifizierendes, die Eltern hier zu domptieren, ne? Auf der anderen Seite aber auch sowas Friedensstiftendes. Ist übrigens auch die Rolle eines Promis. Das ist ziemlich genau Bill Clinton gewesen, ne? Der Stiefvater. Den kann man ja heute wieder als Promi nehmen in der gegenwärtigen historischen Lage. Ne? Das war ja mal eine Zeit lang umstritten, aber ich glaube, den kann man jetzt überwiegend positiv sehen. Also der Stiefvater war schwer alkoholabhängig, gewalttätig und die Mutter war schwach und dependent. Der hat noch nicht mal die Mutter das Messer in die Hand genommen. Das hat er dann gemacht, um diesen tobenden, wütenden Stiefvater da abzuwehren. Ne? Und das ist also in dieser Arbeit mit den Kindern was ganz Typisches. Werden gleich noch andere Bilder, werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Damit diese Kinder beginnen, das zu verstehen, was da in der Familie passiert, ihr Verhalten. Sie werden nachher, werde ich Ihnen eines unserer Präventions- und Interventionsprogramme vorstellen. Und da ist ganz wichtig diese sogenannte Psychoedukation über die Sucht in der Familie, dass die Kinder verstehen, ne, wie kommt das, dass Papa oder Mama jetzt suchtkrank, drogenabhängig geworden ist und was hat das für Folgen, zum Beispiel hier dieses erhöhte aggressive Verhalten. Ne? Und der Junge hat hier noch was oben drüber geschrieben, völlig spontan, ne? Was natürlich jetzt für so einen kognitiven Verhaltenstherapeuten einfach super ist, nämlich Gewalt kommt mit dem Alkohol oder mit den Drogen. Wir nennen das dann also eine Wirkungserwartung. Das Kind lernt sehr früh schon implizit, wie ich zum Beispiel mich durchsetzen kann mit physischer Gewalt. Dazu muss ich Alkohol konsumieren, dann klappt das, ne? Das sich durchsetzen, wenn ich zum Beispiel verbal unterlegen bin oder überhaupt das Gefühl habe, ich kann mich nicht mehr durchsetzen. Und therapeutisch heißt das dann, dass wir diese kognitiven Wirkungserwartungen, die sich mit Alkohol oder anderen Substanzen kombinieren, eben auch bei den Kindern im Grunde oder spätestens in der Jugend bearbeiten oder dekonstruieren müssen, wie das so schön heißt, dass sie also zum Beispiel lernen, sich anders in Konfliktsituationen durchzusetzen. Das ist aus einer unserer Kölner Gruppen, die heißt Kids & Co. Und auch das Bild gibt eine Menge her. Das ist also ein Mädchen mit einer alkoholabhängigen Mutter, die war dann seit 3 Jahren alleinerziehend. Das ist für die Kinder oft Double Trouble. Ne? Der Vater hatte die Partnerin oder die Ehefrau verlassen wegen ihres Alkoholproblems. Daraufhin hat sie nochmal deutlich die Dosis erhöht ihres Alkohols und hat aber nicht mehr heimlich getrunken, ja, wie sie das vorher gemacht hat, damit ihr Mann nicht mitkriegt, wie viel sie trinkt. Also dieses Kind war es sozusagen nicht wert, den Alkoholkonsum vor ihm zu verstecken. Das wird in dem Bild gleich eine Rolle spielen. Also was das Kind hier, die Maren, gezeichnet hat, ist die Mama am Vormittag, so um 11 Uhr, wenn sie schon ganz gut Kölsch getrunken hat. Dieses Kind hat dann großen Wert drauf gelegt. Die Mama trinkt kein Bier, nein, trinkt Kölsch. Ne? Das ist auch eines dieser Merkmale dieser Kinder. Die sind sehr früh und auch sehr unpassend Alkohol- oder Drogenexperten. Also wenn junge Kinder ganz viel über Alkohol oder Drogen wissen, ist das oft der Indikator, dass eben in der Familie so ein Problem dann herrscht. Ne? also diese Spezialität hier. Also für die, die es jetzt gar nicht wissen, Kölsch ist ein Dialekt und ein Getränk. Ja? Und hier das Kind meinte natürlich das Getränk. Und was das Kind hier macht, ist im Grunde diese kognitive Problemlösung. Die Mutter hat so 4 bis 5 Liter Kölsch, also Bier am Tag getrunken. Und das ist jetzt für eine Alkoholikerin nicht so super viel. Ne? Wir haben ja das Phänomen der Toleranz bei Sucht. Das heißt, die Menschen müssen immer mehr trinken, um die gleiche Wirkung zu erreichen. Und das Kind hat einfach das Problem, wo steckt die Mama das viele Kölsch hin, was er in sich hineinschüttet. Ne? Und das beunruhigt das Kind. Wir nennen das dann kognitive Dissonanz. Ne? Und das Kind gibt erst wieder Ruhe, wenn es das geklärt hat. Ne? Und das Kind hat eine wunderbare Lösung gefunden. Das ist jetzt für 8 Jahre völlig adäquat. Jetzt hoffe ich, weiß nicht, ob Biologielehrerinnen hier sind. Aber die Lösung ist, die Mama füllt sich hier in ihrem Torso mit Kölsch an. Ne? Am Ende ist alles ganz gelb. Am Abend. Ne? Und dann, wenn sie schlafen gehen, dann verschwindet das alles wieder. Und am nächsten Morgen ist sie wieder frisch zur Alkoholaufnahme. Das heißt, das Kind erklärt sich dieses Phänomen. Die Mutter trinkt ja viel mehr Flüssigkeit an Bier, als ich als Kind als Flüssigkeit zu mir nehme. Und das ist auch wieder diese suchtspezifische Empathie. Das ist das primäre Problem, was das Kind umtreibt. Wo steckt die Mama das viele Bier hin? Ne? Sie sehen aber noch andere Dinge. Auch hier ist wieder die Wirkungserwartung. Alkohol macht fröhlich. Das könnte für spätere Verhaltensweisen wichtig werden. Ja, und es ist noch was ganz anderes drin, nämlich diese Figur hat keine Haare, keine Ohren, keine Finger, kein Unterleib. Ne? Das heißt, das ist vom Zeichenstil für eine 8-Jährige absolut unpassend. Und das ist, wenn es um Frauen geht mit einem Alkoholproblem, ein möglicher Indikator für das fetale Alkoholsyndrom-Spektrumstörungen. Ist jetzt ein bisschen langes Wort geworden. Wir kürzen das dann ab mit FASD. Aber nochmal zum Mithören, fetales Alkoholsyndrom-Spektrumstörungen. Das sind sozusagen die Summe aller Diagnosen, die es gibt bei pränatalem Alkoholkonsum. Früher sagt man Alkoholembryopathie, aber das hat sich international nie durchgesetzt. Ne? Und es gibt eine ganze Reihe von Diagnosen dann bei den Kindern in der Entwicklung. Die müssen keine geistige Behinderung haben, die müssen noch nicht mal ein Intelligenzdefizit haben. Oft sind es auch Störungen der sogenannten exekutiven Funktionen, also sowas wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis. Ne? Das wird auch in der Praxis oft mit ADHS verwechselt, ne? Oder ADHD. Ne? Aber nicht jedes ADHS-Kind ist ein ADHS-Kind, das kann auch oft eine FASD-Störung sein. Ne? Mit dem Unterschied, dass das FASD ein Leben lang bestehen bleibt. Es geht nie mehr weg. Also wenn sozusagen eine Schwangere durch ihr Trinken oder ihren Drogenkonsum das Ungeborene geschädigt hat, dann bleibt das geschädigt bis zu seinem Lebensende. Ja? Und wir können nur die Sekundärfolgen von FASD behandeln. Also dass das Kind in der Schule nicht gemobbt wird. Oder dass es nicht früh kriminell wird, ne, weil es so leicht manipulierbar ist. Ne. Dieses Schmierestehen, das ist so ein typischer Job für FASD-Jugendliche. Ne. Denen man sagt, hier, jetzt pass mal auf, ne, dass keiner kommt, wenn wir jetzt einen Bruch machen oder sowas. Ne. Oder wenn Sie Wilhelm Busch kennen, ist er noch bekannt? Max und Moritz. Der Moritz ist, ohne dass der Busch das wusste, ist ein typisches FASD-Kind, alleine schon von der Physiognomie, von der Nase und dem Gesicht. Ne? Das heißt, der hat da, und auch vom Verhalten her natürlich allemal, das heißt, der Wilhelm Busch hat da im Grunde ein FASD-Kind in seiner Symptomatik dargestellt, ohne dass es die Diagnose gab. Die ist erst 1973 offiziell entdeckt worden. Also hier bei diesem Kind, bei dieser Maren, ist das dann auch abgeklärt worden. Die zuständige medizinische Disziplin ist die Neuropädiatrie, ne, die das am besten feststellen kann, ob es da eine pränatale Schädigung gibt. Und wenn wir dann eben eine Positivdiagnose haben, dann heißt das, dass man zum Beispiel den Betreuungsplan oder den Hilfeplan für dieses Kind dann auch darauf fokussieren muss. Aber wie gesagt, die Primärstörung geht nie mehr weg, ne, wenn sie einmal da ist. Ja, das ist aus meiner eigenen ehemaligen Klinik, diese Arbeit mit den Kindern. Also wir haben, obwohl das gar nicht vorgesehen war in dem Therapiekonzept, Sie sehen, da war meine Tochter 2 Jahre alt, wir haben die Kinder der Patienten und Patientinnen mit in diese Klinik eingeladen, wenigstens für ein paar Tage, ne? wo das gar nicht bezahlt wird von unseren Kostenträgern. Heute immer noch nicht bezahlt. Ne? Die Patienten, deren Kinder teilgenommen haben an diesen sogenannten Kinder- oder Jugendseminaren, die haben in der Evaluation, wenn die Therapie zu Ende war, wenn wir sie gefragt haben, was war das wichtigste Ereignis ihrer Therapie, die haben zu ziemlich genau 90% gesagt, das war das Kinder-Jugendseminar, als mein Kind da war. Die Mütter ein bisschen häufiger als die Väter. Bei den Vätern müssen wir im Grunde noch ein bisschen nacharbeiten. Aber im Grunde, es war für beide Formen von suchtkranken Eltern ein wichtiges, einschneidendes, emotionales Erlebnis, ne? Was die Therapie dann eben auch sehr befruchtet hat. Sie sehen das hier in dem Bild. Ne? Das Kind hat eben gezeichnet, meine Familie in Tieren. Und das Bild wurde natürlich mit den Eltern besprochen, genauso wie das Bild auch mit dieser Mutter besprochen wurde, ne? Mit dieser alkoholabhängigen Mutter oder hier mit diesen Eltern. Und das hat schon 4 bis 5 Stunden Therapie hergegeben, weil da stecken eine ganze Menge Dinge drin. Also erst einmal, unser Kind ist von einer anderen Art als wir selbst, ist doch kein Kätzchen, ne? Sondern ist sogar das Gegenteil von einem Kätzchen. Was bedeutet das denn? Ne? Aber was machen Katzen mit Mäusen? Das Lebensgefühl unseres Kindes. Ne? Alles Dinge, die da drin stecken. Und noch etwas, was Sie auch sehen können, zumindest hier in den vorderen Reihen, und das ist sicherlich kein Zufall bei diesem Zeichenstil dieses Kindes, die Katzen haben beide keine Mäuler. Haben die Eltern auch vermerkt. Ne? Das heißt natürlich zunächst einmal etwas konkretistisch auf dieses Bild hin. Das heißt, die können das Kind zwar quälen, ne, jagen, aber sie können es nicht auffressen. Das ist etwas tiefer gedeutet, könnte das auch ein Anzeichen sein für eine Resilienz, ne, bei diesem Kind. Also es kann nicht letztendlich vernichtet werden. Hat sich übrigens in diesem Fall auch bewahrheitet, weil wir diese ganzen Kinder, die da teilgenommen haben, dann 8 Jahre später nochmal nachbefragt haben, also eine sogenannte Kinderkatamnese. Und in dem Fall weiß ich, dass sich dieses, war dann natürlich eine junge Frau, dass die sich im Grunde psychosozial recht gut entwickelt hat. Ne? Aber entscheidend ist, dass die Eltern früh in Therapie gehen. Das war hier nicht so ganz super früh, also es müsste eigentlich noch viel früher geschehen, damit diese Kinder wirklich eine gute Prognose haben für ihre Entwicklung. Faktisch müssen wir davon ausgehen, so wie das Suchthilfesystem funktioniert, dass das nicht geschieht. Und deshalb brauchen faktisch die Kinder von Suchtkranken ein eigenes Recht auf Prävention, auf Behandlung, auf Therapie, unabhängig von dem, was mit den Eltern geschieht. Ja, das ist jetzt, glaube ich, das letzte Bild. Ich könnte Ihnen natürlich stundenlang diese Bilder zeigen, aber das ist, wenn Sie mit diesen Kindern jemals praktisch arbeiten, ist das natürlich eine gute Methode. Das ist jetzt nochmal Claudia Black, das hier. Das linke ist ein Filmplakat, haben vielleicht einige von Ihnen gesehen, wenn Sie Cineasten sind, schon ein bisschen älterer Film. Aber nämlich Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und das ist ein Thema, was sehr viele Kinder in ihren Zeichnungen darstellen, nämlich diese große Veränderung des Elternteils, je nachdem, ob er intoxikiert ist oder nicht. Das ist auch ein Zeichen natürlich, dass die Kinder damit nicht zurechtkommen, mental. Ne? Dass Vater oder Mutter in diesem intoxikierten Zustand so deutlich wesensverändert ist. Ne? Deshalb also diese extreme Unterschiedlichkeit des wahrgenommenen Elternverhaltens. Wobei es nicht immer, aber schon häufig, meistens ist die Intoxikation, dieses Mad. Ne? Gibt aber auch Einzelfälle, wo das die Intoxikation ist, das Happy, und der Elternteil, wenn er nicht konsumiert, im Grunde Mad ist. Ne? Das ist dann ein Hinweis auf eine nicht behandelte, schwere psychische Primärstörung, die der Patient im Grunde mit meistens dann Drogen, Alkohol ist da nicht stark genug für, mit Drogen versucht zu sedieren oder zu manipulieren. Also darauf muss man auch gefasst sein. Ja, verlassen wir mal die Bilder. Ich will Ihnen jetzt ein bisschen die Systematik dieses Problems zeigen. Also wenn wir in einer Familie eine Suchterkrankung haben, haben wir verschiedene mögliche Entwicklungswege. Wie die genau funktionieren, zeige ich Ihnen dann noch. Der häufigste Weg ist dieses sogenannte homopathologische, das heißt, die Kinder entwickeln spätestens dann in der Jugend die gleiche Störung wie die Eltern. Deshalb homopathologisch, also gleiche Erkrankung. Das sind so knapp 40% dieser Kinder, ne? Die, wenn sie ein suchtkrankes Elternteil haben. Das ist nicht wenig. Ne? vor dem Hintergrund eines nicht funktionierenden Präventionssystems. Ne? Das heißt, wir wissen nicht, wie es wäre, wenn das Präventionssystem besser wäre. Ne? Dann haben wir das Heteropathologische, das habe ich Ihnen schon erzählt. Das heißt, die Kinder entwickeln eben keine Sucht, sondern eine andere psychische Störung. Ne? Besonders etwas, was mit Angst und Depression zu tun hat, kann aber auch eine Persönlichkeitsstörung sein. Es kann so etwas in Anführungsstrichen Banales sein wie eine Schlafstörung. Die ist aber nicht banal. Ne? Eine Schlafstörung, die chronisch wird, ist eine schwere Stressstörung. Ne? Und eine Schlafstörung kriege ich zum Beispiel, wenn ich jede Nacht geweckt werde. Ne? Oder wenn die Eltern nicht mehr einschlafen. Das haben wir zum Beispiel bei Crystal Meth, also Methamphetamin. Gibt es jetzt hier in Österreich noch nicht so viel, weil die Handelswege noch nicht so funktionieren. Wir haben das in Sachsen, ne? Also in den südsächsischen Dörfern, die nahe an der tschechischen Grenze liegen, haben wir bei 500 Einwohnern locker 20, 30 Crystal Meth-Abhängige, also auf dem Land, ne, auf dem flachen Land. Und wenn die Eltern das konsumieren, dann heißt das oft 3, 4 Tage am Stück wach sein. Ne? Und wenn die Mama dann Crystal Meth konsumiert hat und der Papa in der Fabrik ist, dann ist es eben besser, sich mit dem Kind zu unterhalten, ne? Weil man diesen Redetrang dann hat. Ne? Und das kann dann eben Schlaflosigkeit bedeuten. Komorbidität ist ein interessantes, aber wenig erforschtes Phänomen. Das heißt, mehrere psychische Krankheiten, ne? Also meinetwegen der Vater ist alkoholabhängig und depressiv oder die Mutter ist drogenabhängig und borderline oder der eine Elternteil ist drogenabhängig und der andere ist depressiv. Das wäre auch so eine Art Komorbidität. Ne? Wie sich das auf die Kinder auswirkt, das wissen wir noch gar nicht. Ne? Es herrscht aber die Annahme oder die begründete Vermutung, wenn die Eltern psychisch komorbid sind, weil das etwas Schwereres ist, dass sich das bei den Kindern eben auch schwerer auswirkt, ne? Bis hin dann zu Parasuizidalität im Jugendalter oder Suizidalität. Es gibt ein paar amerikanische Studien, die sich so mit sogenannten Teenager-Suiziden beschäftigen, also Jugendliche, die Suizidhandlungen begehen. Ne? Und da wissen wir, dass das eben deutlich häufiger Kinder von psychisch kranken und insbesondere suchtkranken Eltern sind. Ja, da unten ist das der letzte Weg. Das salutogenetische oder resiliente, das heißt, die Kinder bleiben trotz der elterlichen Suchterkrankung psychisch gesund, wenigstens weitgehend. So ganz psychisch gesund sowieso nicht. Das ist wie bei den physischen Diagnosen, das wissen Sie ja auch, wenn Sie zum Arzt gehen, der anfängt, Sie durchzuchecken, irgendwas findet er immer. Im psychischen Bereich ist das ähnlich, aber damit können wir normalerweise ganz gut leben. Und so ist das hier auch. Also sie sind weitgehend psychisch gesund. Das sind diese Resilienten. Da gucke ich nachher, zeige ich Ihnen nachher nochmal, wie man das dann versteht und was zur Resilienz führt. Die Suchterkrankung ist die einzige psychische Erkrankung, die die Kinder auch direkt durch die Substanzen schädigt. Deshalb ist dieser Begriff mit dem Toxischen, mit diesem Vergifteten, auch auf dieser Ebene sehr wahr. Ne? Also dass dieser Weg, dieser direkte substanzbezogene Schädigungsweg, vor allen Dingen in der Schwangerschaft, aber auch postnatal, wenn zum Beispiel die Griffnähe von Alkohol oder Drogen im Haushalt so deutlich erniedrigt ist. Nehmen wir mal an, da steht vielleicht jetzt so ein Substitut, also wenn es um Opiatabhängigkeit geht, ne? Methadon oder Buprenorphin, das steht in einem Limonadenfläschchen im Kühlschrank. Darf es natürlich nicht, tut es aber manchmal. Ne? Und das Substitut ist für das Kind eben hochtoxisch, hochgiftig, da stirbt schon an einer kleinen Dosis. Ne? Also das kann eben auch passieren. Ne? Das sind also die direkten Effekte. Ne? Das heißt, da ist es so, dass das Suchtmittel das Kind direkt schädigt und die anderen Effekte, die sind eben indirekter, psychosozialer Art. Das heißt, da ist es das veränderte Elternverhalten und zwar chronisch, das dauerhaft veränderte Elternverhalten, was das Kind schädigt. Wenn Sie das mal im Einzelnen sehen, wenn Sie mal überlegen würden, perverse Überlegungen, aber im Moment überlegen würden, wie würde ich mein Kind am besten schädigen oder ein Kind am besten schädigen? All das hier, ne? Erzeugt die schwerste Schädigung, ne? Nämlich Gewalt, Unfälle, Streit, Misshandlung bis hin dann unten zu ganz vielen negativer Familienatmosphäre. Und das sind die Effekte, ne, die sich ergeben können. Die müssen nicht alle da sein, aber die sind in Kombinationen da, wenn eben die Suchterkrankung in der Familie vorherrscht und chronifiziert. Ne? Ich habe es hier nochmal anders zusammengefasst. Also wir können direkte Effekte einer elterlichen Suchterkrankung auf die Kinder berichten, besonders pränatal. Ich nehme nochmal ein Zahlenbeispiel. In Deutschland ist es so, dass im Jahr 8.000 bis 10.000 Kinder mit dieser FASD-Störung geboren werden, ne? Bei etwa 700.000 Geburten. Österreich hat irgendwie 10 Millionen, 11 Millionen, 9 Millionen, 8 Millionen, da haben sie ja noch viel Platz her. 8 Millionen, aber das macht die Rechenarbeit leichter, weil wir haben etwa 80 Millionen. Also wenn wir mal von ausgehen, es ist vergleichbar, gehe ich mal von aus, würde das heißen, dann müsste es bei Ihnen so etwa 800 bis 1.000 Neugeborene jedes Jahr mit FASD geben. Ne? Also macht die Rechnung einfach, dass sie nur 8 Millionen Einwohner haben. Ne? Also das sind die direkten Effekte. Ne? Und es gibt kein Präventionssystem dafür, um dieses FASD systematisch zu prävenieren. Ne? Also zumindest in unseren Ländern nicht. Die indirekten Effekte habe ich Ihnen schon erläutert. Das ist das chronisch veränderte Elternverhalten mit all diesen Folgen von Suizidalität bei den bei den Jugendlichen, Sedierung und Unberechenbarkeit, natürlich auch Suizidalität bei den Eltern, bis hin zu Instabilität. Ein Aspekt, der noch ganz wichtig ist, sind die Folgen der elterlichen Suchterkrankung für die Familie. Das ist bei Drogenabhängigkeit und bei Glücksspielsucht ganz extrem, bei Alkohol aber tendenziell auch. Nämlich, dass die Kinder quasi in Sippenhaft genommen werden für die Krankheit des Elternteils. Die Nachbarschaften und die Peers, die wissen in der Regel schon lange Bescheid, was da los ist. Die Betroffenen werden aber nicht darauf angesprochen, weil das peinlich ist und schwierig ist und weil die aggressiv werden. Das heißt, da weiß das Umfeld schon sehr lange, was mit den Eltern los ist. Das Kind wird oft sozusagen hier mit in die Verantwortlichkeit hineingenommen, darf dann irgendwo nicht mitspielen und nicht dabei sein, weil es vielleicht einen schlechten Einfluss auf die eigenen Kinder und so weiter wirft. Also Verarmung sowieso, gerade bei Glücksspielsucht und bei Drogenabhängigkeit, Marginalisierung, also so Randständigkeit, Stigmatisierung, ne, dieser Kinder, das ist dann eben das Kind eines Säufers oder eines Junkies und so weiter. Und deshalb ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir sagen, Kinder von Suchtkranken, dann stigmatisieren wir die Kinder nicht. Sie sind es schon längst unterhalb dieser Tabuschwelle. Das ist längst bekannt im sozialen Umfeld. Aber es wird eben nicht aufgemacht. Dieses Tabu wird nicht gebrochen dann. Lange, lange Zeit. Ja, jetzt mal ein paar Zahlen. Bilder hatten wir ja genügend. Es gibt auch einiges an Forschung inzwischen in Deutschland dazu. Das ist die EDSP-Studie. Da geht es aus Bayern ursprünglich. Da geht es um Familien, bei denen ein Elternteil psychisch krank ist. Also hier jetzt mal ein Beispiel der Suchtkrankheit. Das ist dann so zu lesen, das war eine recht große Gruppe von Familien, um die 3000 Familien, die da studiert wurden, untersucht wurden. Das ist so zu lesen, wenn der Vater die Alkoholdiagnose hat, dann finden wir bei den Söhnen im Jugendalter, das heißt, da ist lebensaltersmäßig noch Luft nach oben, finden wir um den Faktor 2 erhöht, also doppelt so häufig, eine Alkoholabhängigkeit im Verhältnis zu den Söhnen, die keinen suchtkranken Vater haben. Ne? Also es ist immer die Vergleichsgruppe, das nennt sich dann Odds Ratios, altes deutsches Wort, aber wir übersetzen es jetzt mal mit Risikoerhöhung. Bei den weiblichen, also bei den Töchtern, 8-fach erhöht im Verhältnis zu den Töchtern, die einen nicht alkoholabhängigen Vater hatten. Ne? Sie sehen im Grunde in dieser Tabelle zwei Muster, nämlich zum einen väterlich, mütterlich beide Elternteile mit der Alkoholdiagnose, da nimmt das Risiko zu, ne, von väterlich über mütterlich zu beide Elternteile. Und dann sehen Sie noch den Unterschied Söhne-Töchter, dass bei den Töchtern Das, aber wohlgemerkt das relative Risiko, weil in der Gesamtbevölkerung haben wir ja deutlich weniger suchtkranke Frauen, bis auf Medikamente. Ne? Aber bei Alkohol, bei Drogen, bei Glücksspiel liegen die Männer überall weit vorne. Ne? Aber wenn wir in der Familie so ein Suchtproblem haben bei den Eltern, dann scheinen die Töchter so etwas wie eine Problemverarbeitung zu wählen, die sehr häufig mit Substanzkonsum zu tun hat. Was gilt nur für diese Mädchen und Töchter, ne? Dieses Phänomen. Ja, ich habe Ihnen noch mal ein paar andere Diagnosen aufgelegt, aber ich gehe jetzt nicht alle mit Ihnen durch. Ne? Das wäre dann abendfüllend. Die Botschaft ist oder das Ergebnis ist, für alle psychischen Störungen, die definiert sind, finden wir erhöhte Risiken für die Kinder suchtkranker Eltern. Ne? Also hier haben wir Drogenabhängigkeit, das ist vielleicht ganz interessant, alkoholabhängige Eltern, ne? Und wir finden dann bei den Abkömmlingen hier dann eben das Risiko für Drogenabhängigkeit deutlich erhöht. Ganz interessant auch Essstörungen. Ne? Da wurde ja traditionell immer gesagt, dass das eher so eine weibliche Erlebnisverarbeitung ist, Stressverarbeitung ist. Epidemiologisch stimmt das auch, obwohl die Jungs zunehmen. Aber das heißt, Elternteile mit einer Alkoholdiagnose finden wir bei den Kindern, besonders bei den Töchtern, ja, also im Schnitt 3-mal häufiger dann eine Essstörung. Also auch das ist natürlich relevant. Ne? Aber alles nur ein Zeichen, ne, für Stressverarbeitung, ne? Weil keiner entwickelt so von ungefähr eine Essstörung. Ne? Das hat meistens ja was mit Emotionsregulation und Stress zu tun. Ja, und so weiter und so weiter. Also da erspare ich Ihnen mal die anderen Folien. Da ist noch eine. Ja, da ist noch eine aus einem guten Grund, nämlich wegen da unten. Das war jetzt, glaube ich, wirklich die letzte mit diesen Zahlen. Nämlich wegen der posttraumatischen Belastungsstörung. Die gehört zu den Angststörungen, ist ja heute viel diskutiert. Und die posttraumatische Belastungsstörung heißt, da muss es ja ein Trauma gegeben haben. Deshalb ja posttraumatisch. Ne? Und Sie sehen, dass die Kinder mit den alkoholkranken oder suchtkranken Elternteilen eben deutlich erhöhte Risiken für diese posttraumatische Belastungsstörung haben. Das muss nicht zwingend von den Eltern ausgehen. Tut es natürlich oft. Ne? Es kann aber auch mangelnde Beaufsichtigung des Kindes sein, sodass das Kind woanders ein Trauma erlebt. Mal wegen sexuellen Missbrauch oder sowas. Ne? Aber auf jeden Fall im Umfeld von elterlicher Sucht auch heißt das immer auf Traumatisierung aufpassen, weil das schon deutlich erhöhte Risiken sind. Ja. Das sind auch Zahlen, aber die sind jetzt etwas anders. Da haben wir in einer eigenen Untersuchung Familienatmosphäre untersucht. Weil da war die Idee, wie ist denn eigentlich der Trigger von der Suchterkrankung der Eltern zu der Störung der Kinder? Ja, irgendwie muss das ja übermittelt werden. Ne? Und einer der Annahmen ist, dass die Familienatmosphäre für diese Weitergabe, für diese Transmission verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich ist. Wir haben hier bei diesen blauen Säulen, das sind die COAs, Children of Alcoholics, die sind im Schnitt hier 22 Jahre gewesen. Und dann haben wir eine parallelisierte Vergleichsgruppe, wo die Elternteile keine Alkoholstörung haben. Und wir haben dann die Jugendlichen befragt, ne, wie war die Atmosphäre in deiner Familie überwiegend? Naja, gehen wir mal rein. Angespannt, das heißt Stress, instabil, unfreundlich, hemmend, traurig, also deprimierend, verlogen, gewalttätig, unberechenbar, verschlossen, kalt, disharmonisch. Ich lese mal vor, weil ich nicht weiß, ob man das da hinten erkennen kann. Kann man es erkennen? Dann war das Vorlesen gut. Okay, gut. Also, das ist die Empathie mit der letzten Reihe, ne? Übrigens. Also Sie sehen aber hier diese ganzen negativen Atmosphären, ne? Sind bei den Kindern von den alkoholabhängigen Eltern deutlich erhöht. Alles so zwischen 60% und 70%. Ne? Das heißt, 60% bis 70% dieser Jugendlichen sagen in der Rückschau, so war das bei mir. Angespannt, verschlossen, kalt, gewalttätig. Und stellen Sie sich vor, das ist eine Daueratmosphäre. Ne? Da können wir dann sagen, und da gibt es auch schöne amerikanische und australische Studien zu, bei diesen Kindern wird sehr früh und dauerhaft das sogenannte Stresssystem oder Stressachsensystem angesprochen. Das heißt, sie sind oft chronisch angespannt. Und das ist schon wieder ein Risikofaktor zum Beispiel für Depression oder Angst. Da sehen wir also dann schon mal diesen, wenn Sie so wollen, diesen Transferweg. von Eltern zum Kind. Das geht also zu einem nicht unbeträchtlichen Teil über Familienatmosphäre. Ne? Sie sehen aber auch, das geht nicht an 100%. Ne? Das heißt, in diesen suchtbelasteten Familien muss es auch Familien geben, in denen es gelingt, den Eltern oder der Familie insgesamt die Kinder nicht so zu stressen, nicht so zu belasten. Ne? Das könnte ja auch ein Präventionsweg sein. Da haben wir dann rausgefunden, das sind zum einen die Familien, in denen die Suchterkrankung noch nicht so weit entwickelt war, also die noch in der Frühphase sind. Wenn jetzt eine Behandlung käme, ne, wäre das für die Kinder gut. Und es waren Familien, also zusammengesetzte Familien, in denen die Mütter nicht suchtkrank waren, der Vater, ne, und in denen die Mütter die Kinder ganz gut abgeschirmt haben vor dem Trinken und vor allem den Konsequenzen des Trinkens des Vaters. Ne. Also den Vater dazu gebracht, dass er im Keller trinkt, ne, am Abend in dieser berühmten Werkstatt, ne, oder dass er außerhäuslich mal trinkt, ne. Also das heißt, wenn die Kinder wenig Exposition gegenüber ihrem suchtkranken Elternteil haben, ist das ein Schutzfaktor. Ne? Und da spielen die Mütter oft eine ganz wichtige Rolle, auch eine positive, eine protektive Rolle, was übrigens einer der Gründe ist, dass wir völlig gegen dieses sogenannte Co-Abhängigkeitskonzept sind, haben Sie vielleicht schon mal gehört, weil das so in die Richtung geht, dass dann der sogenannte co-abhängige Elternteil quasi Komplize der Sucht des anderen ist. Ne? Und das ist natürlich einfach nur Unfug, weil das die Realität in den Familien viel differenzierter ist. Ne? Und weil diese Mütter oft auch sehr positive Arbeit leisten und dass sie ihre Männer so schnell nicht verlassen, das ist eigentlich für mich nachvollziehbar. Ne? Das hat auch was mit emotionaler Bindung oder mit Liebe im weitesten Sinn zu tun. Ne? Aber wir können vermerken, die Familienatmosphäre ist in diesen Familien dauerhaft überwiegend belastet. Ne? Kommen wir zu ein paar Zahlen. Also wir können es jetzt einfach umrechnen. Ich mache das jetzt mal direkt. Das heißt, wir würden für Österreich von etwa 260.000 Kindern und Jugendlichen ausgehen, im Alter bis 18 Jahren, bei denen ein Elternteil zumindest zeitweise eine Alkoholstörung hat. Ne? Da würden wir in Deutschland von träumen, wenn wir so eine Zahl hätten. Ne? Aber okay, das ist dann die Macht der Millionen. Etwa 5.000 mit einem drogenabhängigen Elternteil. Und was neu ist und wo wir es gar nicht ganz genau wissen, also das ist jetzt geschätzt, ne? Da haben wir keine Daten, 300.000 mit einem glücksspielsüchtigen Elternteil. Ne? Diese Forschung zur Glücksspielsucht in den Familien ist noch relativ neu und jung. Das ist eine sogenannte Verhaltenssucht. Ne? Also da entwickeln Menschen eine Abhängigkeit und ein zwanghaftes Verhalten in Bezug auf ein bestimmtes Verhalten und nicht auf diesen Konsum einer Substanz. Was aber wichtig ist für die Politik und sicherlich auch dann für die österreichische Politik, dieses Thema Sucht in den Familien, das ist mitten in der Gesellschaft. Das ist ein zentrales Thema, das ist nicht irgendwie was Randständiges. Das können wir noch bei den Drogen, ne? Drogen sind ja marginalisiert. Aber wenn Sie hier zum Beispiel 260.000 betroffene Kinder, Jugendliche haben, beziehungsweise wenn man das andere noch mit dazu rechnet, sind wir für Österreich bei über 300.000, dann ist das im Grunde ein prioritäres Public Health Thema, ne? Dann geht es auch um gesundheitliche Ungleichheit in der Bevölkerung. Ne? Dann haben wir im Grunde bei 300.000, wenn davon 40% selbst später wieder suchtkrank werden, haben wir schon mal 120.000 suchtkranke Österreicher und Österreicherinnen in der Zukunft. Ne? Ja, ich habe Ihnen das schon gesagt, also die größte Risikogruppe für Suchtentstehung sind eben die Kinder suchtkranker Eltern. Das sollte sich natürlich in der Prävention, in der Suchtprävention ganz zentral niederschlagen. Ich denke, dass auch in der Suchtprävention dieses Thema Sucht in Familien auch überwiegend immer noch tabuisiert ist. Ne? Also wir haben in Deutschland zumindest, wenn wir uns Suchtprävention angucken, da ist nicht sehr oft von Familie die Rede. Ne? Aber wir würden damit die größte gefährdete Gruppe frühzeitig erreichen. Ne? Das ist dann das, was wir selektive Prävention nennen. Das ist ein relativ neues Präventionskonzept. Sie haben vielleicht alle schon mal dieses Primär, Sekundär, Tertiär gehört. Ne? Das ist aber längst passé. Ne? Also wir haben längst ein neues Präventionskonzept. Und dieses Selektive heißt eben Prävention für Risikogruppen, deren Risiko man kennt. Ne? Und hier, das sind die Risiken für die anderen psychischen Störungen dieser Kinder, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Also 33-40% entwickelt später mal eine Suchtstörung vor dem Hintergrund unseres gegebenen Versorgungssystems, was zugegebenermaßen schlecht ist. Und etwa ein Drittel entwickelt dann eine andere psychische Störung. Das heißt, wir können schon sagen insgesamt, dass die Kindersuchtkrankheit, dass die in mehr als der Hälfte aller Fälle eine psychische Problematik bekommen. Das ist im Kern problematisch, unerfreulich. Es ist für mich auch ein öffentliches Politikversagen, dass wir das nicht hinkriegen, so eine so schwerwiegende psychische Störung in der Bevölkerung frühzeitig zu beeinflussen, was jetzt die betroffenen Kinder angeht. Ja, gucken wir diese Risiken noch ein bisschen genauer an. Ich will es Ihnen hier mal deutlich machen, über was wir da reden. Das heißt, wir haben die alkoholabhängigen Eltern, die sind aber häufig auch mit anderen psychischen Störungen belastet. Gut 40% der alkoholabhängigen Eltern weisen auch eine andere psychische Störung auf. Vor allen Dingen Depressionen und Angst- und Persönlichkeitsstörungen. Bei den drogenabhängigen Eltern sind es 85% der Eltern, die auch eine andere psychische Störung haben. Deshalb besonders absurd, sie dann noch mit dem Strafverfolgungssystem zu belasten. Weil das sind im Grunde ganz überwiegend frühe, also in Kindheit und Jugend schon psychisch auffällige Menschen, die dann sehr früh die Wirkung von Drogen entdecken auf ihre psychische Befindlichkeit. Und wir haben zunehmend dieses Thema mit den verhaltenssüchtigen Eltern. Das ist jetzt nicht nur Glücksspielsucht, das kann zum Beispiel auch Internetsucht sein, also Mediensucht. Wir haben einen Elternteil, nehmen wir jetzt mal vielleicht, das ist wirklich klassisch, eine Mutter mit einem jungen Neugeborenen, da ist ja der Blickkontakt besonders wichtig. Und die Mutter, die beschäftigt sich dann überwiegend mit dem Smartphone. Da ist das Kind nicht direkt super geschädigt, aber das ist schon der Anfang einer möglichen Bindungsstörung, wenn die Blicke des Neugeborenen oder des Babys nicht erwidert werden. Aber wir hatten in Deutschland sogar schon einen Fall, das war ein Stiefvater, der ein Kind betreuen soll, also sein Stiefkind betreuen sollte. Das Kind ist am Ende verdurstet, weil der immer, also nochmal spielen und nochmal ein Spiel und nochmal ein Spiel, das ist ja die Symptomatik bei Mediensucht, dass ich nicht aufhören kann. Und das Kind ist dann so dehydriert, dass es am Ende gestorben ist. Also das geht schon, auch über Mediensucht. Da gehen wir mal drüber. Es gibt eine von vielen amerikanischen Studien, die da wichtig sind. Das ist diese sogenannte ACE-Studie, Adverse Childhood Effects, also auf Deutsch sowas wie widrige Kindheitserfahrungen. Das ist eigentlich eine Krankenkassenversorgungsstudie gewesen. Und das, was ich Ihnen jetzt berichte, ist ein Abfallprodukt eigentlich dieser Studie gewesen. Die haben nämlich herausgefunden, dass ein Teil ihrer Versicherten, ihrer Krankenversicherten, kurzlebiger waren. Das ist jetzt so ein Begriff aus der Versorgungsforschung. Das heißt, die waren im Schnitt 10 Jahre früher tot. Das heißt dann Kurzlebigkeit. Die anderen haben eben länger gelebt. Dann haben die nachgeguckt, diese Menschen bei uns, diese Versicherten, die 10 Jahre früher sterben, was haben die dann für einen Hintergrund? Ups. Das ist übrigens so eine Zeichnung von einer betroffenen Frau. Sieht sie sich als Kind, da sieht sie sich als etwa 50-Jährige. Und die ist dann kurz danach auch am Suizid gestorben. Und was sie gefunden haben, ist, dass diese Menschen mit diesen kürzeren Lebensdauern, dass die in ihrer Kindheit sehr viele dieser sogenannten widrigen Kindheitserfahrungen erlebt haben. Und dass das sie im Grunde in ihrem Lebensdauer und in ihrer vor allen Dingen Lebensgesundheit sehr negativ beeinträchtigt hat. Ich zeige Ihnen erstmal diese widrigen Kindheitserfahrungen, die hier untersucht wurden, emotionaler Missbrauch, körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch und so weiter, bis hin zu der Tatsache, Elternteil im Strafvollzug. Das ist so ein amerikanisches Spezifikum. Wir haben jeden 190. US-Bürger immer im Knast jeweils. Das ist bei uns wesentlich günstiger. Also das heißt, damit schädigt man die Kinder nochmal speziell, wenn der Papa immer wieder mal Knast rein, Knast raus. Ne? Und das sind eben diese sogenannten widrigen Kindheitserfahrungen. Und wenn die Menschen da in ihrer Kindheit 3 oder mehr dieser Erfahrungen erlebt hatten, dann haben sie später eben diese signifikant kürzere Lebensdauer. Die Vermittlung zwischen dem und dem Ergebnis kürzerer Lebensdauer sind dann so Dinge wie Lebensstil, ne? Oder psychische Störungen oder eben Suchterkrankungen. Das heißt, das sind dann Menschen, die diese schwerwiegenden Erfahrungen in der Kindheit nicht anders verarbeitet haben als mit einer Suchterkrankung oder einer Depression. Heißt aber auch wieder, da ist in der Prävention in der Kindheit nicht früh genug entscheidendes, wichtiges geschehen. Und dann haben die sich noch angeguckt, welche dieser Kinder hatten welche Elternteile mit einer Suchtstörung. Das werden Sie jetzt sicherlich, mit welcher psychischen Störung. Das werden Sie jetzt sich denken können. Die Suchtstörungen und die Persönlichkeitsstörungen sind von allen psychischen Störungen diese, die die Kinder nachhaltig am längsten und am stärksten geschädigt haben. Das sind sozusagen innerhalb der psychischen Störungen die riskantesten. Die suchtkranken Eltern haben dann Kinder gehabt, bei denen im Schnitt 3,2 dieser widrigen Kindheitserfahrungen aufgetaucht sind. Deshalb, das stand eben da, ich gehe nochmal zurück, dieser Merksatz, ne, eine Sucht in der Familie kommt eben selten alleine. Ne. Die ist eben oft kombiniert dann mit diesen Ereignissen, die die Kinder da treffen und die die Kinder dann nachhaltig schädigen. Hier sind es nochmal die Zahlen. Ich mache es jetzt nur mal an einer Stelle, nehmen wir mal den sexuellen Missbrauch. Da sehen Sie also zum Beispiel, wenn der Vater dann alkoholabhängig war, finden wir bei den Töchtern ein doppeltes Risiko für sexuellen Missbrauch und bei den Söhnen um den Faktor 1,5 erhöht. Auch da muss es nicht der Vater gewesen sein. Ne? Müsste man im Einzelfall nachgucken. Das kann auch eine Person aus dem Umfeld, also die sogenannten Onkels und so weiter, gewesen sein. Ja, da gehe ich mal drüber. In der Zeit sind wir schon ein bisschen fortgeschritten, ne? Weil wir wollen ja noch ein bisschen diskutieren und Fragen stellen. Aber da mache ich gleich mal einen Break für erste Fragen, weil dann kommen im Grunde nur noch Hilfe- und Versorgungsangebote. Sie müssten jetzt eigentlich stimmungsmäßig und emotional so ziemlich am Boden liegen. Aber ich will Ihnen gleich natürlich dann im zweiten Teil zeigen, es gibt natürlich, ne, es gibt Lösungen und so weiter, es gibt Handlungsmöglichkeiten, die übrigens auch erfolgreich sind, ne, aber die nicht oder noch nicht flächenmäßig implementiert sind in unseren Ländern. Ne. Hier, das gehört noch zu dieser ACE-Studie, weil die sich auch besonders mit Kindesmissbrauch und Misshandlung beschäftigt haben. Hier geht es also um emotionale, physische und sexuellen Kindesmissbrauch und Sie sehen also kein Elternteil suchtkrank, ein Elternteil, 2 Elternteile suchtkrank und Sie sehen, da kann man quasi fast ein Lineal drüber legen, ne, dass wir bei dem emotionalen Missbrauch, bei dem physischen, bei dem sexuellen Missbrauch eine zunehmende Quote kriegen. Ne. Wobei, wie gesagt, auch da ist es wichtig, nicht alle, ne, man muss unterscheiden, genau hingucken auf die Familien, auf die Eltern, aber man muss wissen, das Risiko erhöht sich, ne, wenn die Sucht in den Familien vorherrscht und vor allen Dingen, wenn sie anhält. So, da gehen wir mal drüber. Das wollte ich Ihnen noch zeigen. Da war das Dia vorher. Ne? Was schädigt die Kinder? Ne? Also eine Schädigung ist nicht zwingend. Ne? Das können wir nicht automatisch von ausgehen. Aber die Frage ist, wie viele Risikofaktoren vorherrschen. Und es sieht so aus, je mehr Risikofaktoren, desto höher das Schädigungsrisiko. Wir sprechen dann von Vulnerabilität, also sowas wie Verletzbarkeit, Empfänglichkeit. Und das ist so ein kleines Beispiel zur Vulnerabilität auf einer ganz anderen Ebene. Das soll Ihnen die Macht des Modelllernens zeigen. Ja? Und Sucht wird eben auch Modell gelernt. Denken Sie nochmal an das Bild vorhin mit diesem Steve, ne? Wo die Eltern sich da gestritten haben. Ne? Und Modelllernen geschieht sehr total, sehr intensiv. Ne? Und das Gehirn erinnert diese Dinge. Ne? Und die werden erst Jahre oder Jahrzehnte später abgerufen. Und hier bei diesem Bild sehen Sie ja, dass sogar die Bewegung, ne? Also das Nonverbale, die Gesten, schon Modell gelernt werden. Wenn Sie schon ein bisschen älterer Mensch sind, dann wissen Sie das. Ne? Wenn Sie mal im Spiegel gucken, mein Gott, ich werde immer mehr wie meine Mutter oder wie mein Vater, ne? Von den Gesten, von den Aussehen her, ne? Dieses Modelllernen ist aber jetzt nur ein Beispiel des biopsychosozialen Risikos, hat aber eine enorme Macht, ne? Und das ist eben einer der Gründe, weshalb in suchtkranken Familien die Suchtkrankheit so früh wie möglich sozusagen beendet werden sollte, damit nicht so viel Modelllernen geschehen kann.